Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz in der kommenden Stunde mit Literradio.
Herzlich willkommen bei Literradio. Herzlich willkommen Andrei Zickern vom Ketos Verlag. Es ist Mai und das Buch, über das wir beide heute sprechen möchten, heißt auch Mai, ein romantisches Liebesepos von Karel Jinek-Macher, das du bereits 2012 und jetzt nochmal überarbeitet übersetzt hast. Ja, herzlich willkommen Andre und vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für mich.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Autor Karel Jinek-Macher ist ja sowas wie ein Nationaldichter in Tschechien. Aber gleichzeitig ist er auch einer, der dich seit deinem 9. Lebensjahr begleitet, oder?
Genau. Wir haben ihn in der tschechischen Volksschule in Wien schon gelesen, weil die Lehrerin wusste, dass viele Kinder auf österreichische Gymnasien wechseln werden. Und deswegen haben wir das noch so als Neunjährige schnell serviert bekommen. Und zu dem Begriff Nationaldichter, ja, also der Macher wird als Nationaldichter angesehen in Tschechien, aber gleichzeitig muss man sagen, dass seine Sachen absolut unnationalistisch sind.
Aber erzähl ein bisschen von Macher. Wer war er jetzt? Was steckt so hinter seinem Leben?
Macher hat gelebt zwischen 1810 und 1836. Er ist mit 26 gestorben. Und er hat zuerst auf Deutsch Gedichte geschrieben, dann später hat er Polnisch gelernt, weil es den polnischen Aufstand gab, mit dem er sympathisiert hat, und hat dann auch auf Tschechisch Gedichte verfasst. Hat einen Roman geschrieben, der ist nicht durch die Zensur gekommen, und dann, knapp vor seinem Tod, hat er dieses Liebesepos Mai herausgebracht, auf so mehr oder weniger im Selbstverlag, auf eigene Kosten auf jeden Fall, und dieses Liebesepos ist zunächst die tschechische Kritik durchgefallen, wurde also sehr schlecht aufgenommen, aber interessanterweise wurde es von der deutschsprachigen Kritik sehr gelobt. Und das ist witzig, dass im Jahr 1836 es ganz üblich war, dass tschechische Werke gleich mal auf Deutsch rezensiert worden sind, obwohl es noch gar keine Übersetzung gab.
Aber was war so die Kritik, die die tschechischen Rezensenten angebracht haben am Mai?
Genau, die Kritik der tschechischen Rezensenten war, dass sie fanden, dass es nicht nationalistisch genug war, nicht tschechisch genug. Sie wollten eine Literatur haben, die positiv ist und so blumig und die also nichts Depressives und Dunkles an sich hat. Und Macher ist ein typischer Romantiker in vielen Dingen. Und eine ganz typische romantische Sache an ihm ist, dass er sehr erdverbunden ist und diesseits verbunden. Also das Wichtigste und Schönste ist also das Leben auf dieser Erde. Und was es nach dem Tod gibt, das ist das Nichts. Mhm. Er hält im Mai, ist ein Räuberhauptmann, der wird hingerichtet. Und er verabschiedet sich von der Erde und sagt, dass die Heimat, die er hat, ist die Erde. Und abgesehen von der Erde gibt es keine Heimat. Und was schon mal nicht ganz nationalistisch ist, nicht? Und dann sagt er, und nach dem Tod kommt das Nichts.
Also und, eine sehr unchristliche Haltung eigentlich, oder?
Genau, und für das Jahr 1836 ziemlich gewagt. Und gleichzeitig ist das aber auch eine Haltung, die zumindest mir immer als typisch romantisch präsentiert worden ist, ja.
Es gab ja noch einen weiteren Kritikpunkt. Also einerseits, wie du schon sagtest, er war ihnen zu wenig tschechisch, sozusagen, also zu wenig nationalistisch. Mhm. Aber was ihm auch vorgeworfen wird, das finde ich interessant, ist ein Byronismus. Das bezieht sich ja auf Lord Byron und eben diese Romantik, die bei Byron so, oder diese Fantasie, die bei Byron so stark ist, oder?
Ja, der Vorwurf des Byronismus ist witzig irgendwie, weil durch diese Kritik, die damals aufgekommen ist, dass Macher ein Byronist sei, wurde dieser Vorwurf irgendwie Hat er überlebt, mehr oder weniger bis heute, nur dass er ja heute nicht mehr als Vorwurf gesehen wird. Tatsächlich sind aber die Gedichte, die von Byron, die ähnlich sind wie der Mai, doch recht unterschiedlich. Also das eine Gedicht also handelt von einem Gefangenen in einem Kerker, und der schreibt, dass im Kerker er, dass er dieses Leben im Kerker als nichts empfindet. Also ein Leben im Nichts, und er sehnt sich irgendwie nach dem Tod und nach der Erlösung. Bei Macher ist es genau umgekehrt. Da sitzt der Häftling im Kerker und hat Angst vor dem Tod, den er als nichts empfindet, während er aus dem Kerkerfenster noch rausschaut und dort irgendwie die Schönheit des Lebens noch wahrnimmt. Das ist also ein entscheidender Unterschied. Und das andere Gedicht, das ähnlich ist wie der Mai von Byron, das auch also in meinem Nachwort genannt ist, das beginnt mit einer Frühlingsbeschreibung, so wie der Mai mit einer Frühlingsbeschreibung beginnt. Und nachher kommt dann Tod und Elend im Krieg, während im Mai es dann um sehr individuelles, Liebesunglück geht.
Aber glaubst du, dass diese Romantik, die man ihm ja zuspricht, vor allem im Mai, für ihn auch so ein Weg war, um tatsächlich auch etwas internationaler zu werden, internationaler zu schreiben, internationaler wahrgenommen zu werden?
Das auf jeden Fall, ja. Also er hat abgesehen von Byron, hat er auch die polnischen Romantiker gelesen, und er hat überhaupt natürlich alle möglichen Klassiker gelesen, und man muss aufpassen, dass man ihn nicht einfach als so eine tschechische Spezialität unbedingt ansieht, die irgendwie keine Kontakte nach außen gehabt hätte und die nur alles aus sich selbst erschaffen hätte. Das wäre natürlich ein Blödsinn. Sondern natürlich war ein internationaler Dichter, ja. Das stimmt. Auch hat er eben, wie gesagt, viel auf Deutsch geschrieben, und viele seiner Gedichte oder einige seiner Gedichte, die er auf Deutsch hat, haben auch eine Entsprechung auf Tschechisch. Das heißt, es wird ein bisschen spekuliert, ob er nicht auch zweisprachige Publikationen machen wollte.
Später dann haben ihn ja die Modernen oder die Surrealisten, die tschechischen Surrealisten, neu entdeckt und auch neu interpretiert. Was war denen dann im Vergleich zu vorherigen Kritik wichtig?
Genau, also die Rezeption war so, dass der vereinfacht gesagt, dass er zuerst mal also sehr kritisiert worden ist von der tschechischen Presse. Danach wurde er entdeckt als Nationaldichter. Da gab es diese Bewegung der Mai-Anhänger, der Majovci. Die haben ihn vor allem so als eben süßen Romantiker gesehen und ihn zum Nationaldichter stilisiert. Und dann gab es eine weitere Rezeption, die im Symbolismus schon, wo seine poetischen Bilder irgendwie entdeckt worden sind und weiterverarbeitet worden sind. Und das wurde dann von den Poetisten und Surrealisten aufgegriffen. Und die haben den Macher wiederum zu einem Art Revoluzzer stilisiert und haben aber, und das ist wichtig, den größten Fokus auf seine poetischen Bilder gesetzt, auf seine assoziativen Bilder. Und das ist tatsächlich das, was den Macher am allermeisten ausmacht, finde ich zumindest. Dass er Bilderfolgen schreibt, die mit dem Hauptthema eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und die nur noch assoziativ am Hauptthema hängen und es sozusagen illustrieren als Bilder. Und das war für die Surrealisten sehr wichtig. Und Vítězslav Nezval hat Macher auch als ersten modernen Dichter deklariert in seinem Buch Moderne Strömungen der Dichtung, ist Macher gleich am Anfang. Und was auch noch wichtig war in der Tschechoslowakei, noch vor dem Surrealismus, waren die Poetisten, und die sind gleichzeitig mit den französischen Surrealisten entstanden und waren eigentlich sehr ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass sie eben einen großen Fokus auf die Poetik gesetzt haben. Und das ist eben auch ein Einfluss Machers, der sich dann auch auf die tschechischen Surrealisten ausgewirkt hat, nämlich, dass diese Poetisten und Surrealisten vom Macher die Lautmalerei und das Experimentieren mit Versmaßen und überhaupt den großen Fokus auf den Klang übernommen haben. Und deswegen hat sich der tschechische Surrealismus auch anders entwickelt als der französische, nämlich viel poetischer. Also die tschechischen Surrealisten haben nicht die Versmaße verlassen, sondern im Gegenteil weiter mit verschiedenen Versmaßen experimentiert.
Aber wenn du eben davon sprichst, dass gewisse Bilder, diese assoziative Bildgewaltigkeit in diesem Mai-Epos vorhanden ist, dann du hast eine Stelle auch du persönlich sehr hervorgehoben, auch im Vorgespräch, und zwar diese eine Stelle, wo eben er im Kerker sitzt, dem Tode nahe wissend, und nochmal über sein Leben und vor allem über seine Kindheit reflektiert.
Ja, also diese Passage über die Kindheit ist nicht im Kerker, sondern die kommt erstmal vor, also im Zusammenhang mit der Hinrichtung.
Ah, okay.
Dann kommt sie zum zweiten Mal vor, als der Autor oder der Erzähler selbst dann an dem Ort ist und sich an seine eigene Kindheit erinnert. Und diese Stelle ist wirklich interessant und sie ist ein bisschen schwer zu übersetzen gewesen, aber was die Übersetzungsprobleme anbelangt, da verweise ich einfach aufs Nachwort. Und lest die Stelle hier vor, okay? Also, auch meine schöne Zeit, auch meiner Kindheit Zeit, zerrte mir fort der Jahre wilde Grausamkeit. Wie ein Schatten erstirbt, weit ist auch jener Traum, Bild einer weißen Stadt tief unterm Wogenschaum. Wie der Verstorbenen letzter Gedanke bricht, so ihre Namen auch. Uralter Schlachten Wut, ferner nördlicher Schein, sein verloschenes Licht. Berstender Harfe Ton, reißender Saite Sang, Zeit vergangener Welt, toter Gestirne Flut, letzte Kometenbahn, toter Geliebten Glut, längst vergessenes Grab, Ende der Ewigkeit, kältesten Feuers Rauch, schmelzender Glocke Klang, singender toter Schwan, Paradies, das vorbei ist für alle. Das ist meine Kindheit. So, das hebt auch Nezval hervor, dass er nennt das ein multithematisches Gedicht, der Nezval. Die Bilder dienen nicht als Vergleich, der etwas näher beschreibt, so wie jemand hat ein grünes Kleid wie wie ein Grashüpfer oder so etwas, sondern die Bilder werden unabhängig von dem zu beschreibenden, von der Kindheit. Und man nimmt die Bilder dann schon fast stärker wahr als das Ding, was tatsächlich beschrieben ist. Und multithematisch deswegen, weil die Bilder unterschiedlich sind und deswegen verschiedene Themen hintereinander aufwerfen. Und es gibt natürlich keine logische Verbindung zwischen dem Bild einer weißen Stadt tief unterm Wogenschaum und der Glut einer toten Geliebten und der Flut von toten Gestirnen und von letzten Kometenbahnen und vom Ende der Ewigkeit. Aber es gibt natürlich einen assoziativen Zusammenhang, der dann stärker ist als ein logischer. Also die Kindheit ist für ihn also endgültig vorbei. Sie war schön, aber irgendwie gewaltig und es gab viel Hoffnung und so weiter. Da kann man sich dann alle möglichen Assoziationen dann natürlich ausdenken. Und das Tolle an dieser Bilderfolge ist, dass sie nach einer ganz knappen Einleitung, wo die Kindheit einmal genannt wird, überhaupt nicht mehr vorkommt, die Kindheit nämlich. Und zum Schluss kommt dann die Zusammenfassung, das ist meine Kindheit. Und nämlich, das ist meine Kindheit und nicht, das war meine Kindheit. Also das ist meine Kindheit, die nämlich vergangen ist, ja.
Das korrespondiert ja auch ein bisschen mit dem, was Nezval über die Fantasie an sich ja sagt in der modernen Dichtung, dass nur ein freier Geist, der wirklich befreit ist von allen diesen gesellschaftlichen Normen und Konformismen, auch eine freie Fantasie hervorbringen kann, und so ein freier Geist und so eine freie Fantasie ja gleichzeitig auch die Grundbedingung für eine freie Physis, also für ein freies Leben an sich ist.
Genau, ja, das ist natürlich so ein surrealistisches Anliegen, ja, dass sich die Menschen befreien müssen in ihrer Fantasie. Und wenn ihre Fantasie befreit ist, dann können sie sich auch sozial und gesellschaftlich und so weiter befreien. Wenn sie nicht in ihrem Geist frei sind und nicht träumen und Assoziationen bilden können und so weiter und genau, und sich von diesen Zwängen im Kopf nicht befreien können, dann schaffen sie es auch nie eine sozialistische Revolution durchzuführen.
Du hast ja schon erwähnt, es gab eigentlich so zwei Pole, wenn es um Macher geht. Einerseits gab es diesen Kult um ihn, wo er als Nationaldichter erhöht wurde und wahrscheinlich auch in gewisser Weise missbraucht wurde im politischen Sinne, was das betrifft. Und auf der anderen Seite eben auch diese Surrealisten, die ihn wieder auf eine ganz andere Art und Weise besonders fanden. Was würdest du sagen, ist aber jetzt tatsächlich das, was aktuell und zeitgenössisch an Macher so toll ist?
Also ich finde weiterhin, dass aktuell und zeitgenössisch an Macher diese Bilder toll sind. Das ist nämlich etwas, was auch für die deutschsprachige Literatur an und für sich, finde ich, etwas ziemlich Neues ist. da man in der deutschsprachigen Literatur auf Gedichte, die so stark über Bilder funktionieren, nicht gewöhnt ist. Also es gibt in diesem Epos Mai so gut wie keine Handlung, die ist nur pro forma da. Es gibt zwei große Bilder, die einander gegenüberstehen. Das sind also die erwachende Frühlingslandschaft, die eine Liebe erlebt, die irgendwie gesund ist und zwar natürlich irgendwie also romantisch und schön. Und dann gibt es dieses menschliche Schicksal, das also traurig ist und die menschliche Liebe, die also nicht gut funktioniert. Und das Ganze wird verbunden durch die Erdverbundenheit und durch die Liebe zu dieser zur Erde. Also dieser unglückliche Mensch, der liebt und diese erwachende Frühlingslandschaft und die findet er ganz toll. Und das sind mal die zwei großen Bilder. Und danach gibt es ständig solche Bilderfolgen, wie ich sie vorher gezeigt habe. Und Handlung ist eigentlich relativ einfach. Es gibt einen Räuberhauptmann, der wird hingerichtet, weil er seine Geliebte gerecht hat und dabei unabsichtlich seinen Vater getötet hat, den er nicht kannte. Und das war's. Und, und heute ist es eher so, dass in Tschechien so etwas als völlig selbstverständlich wahrgenommen wird, dass so ein Gedicht funktionieren kann, während man im deutschsprachigen Raum erst so herumtun muss, weil man das Gefühl hat, man muss zuerst die Handlung erklären und dann muss man irgendwie rechtfertigen, oder Rezensenten haben, glaube ich, oft das Gefühl, müssen sie irgendwie rechtfertigen, dass die Handlung irgendwie so einfach ist oder so, aber nein, um die Handlung geht es da ja gar nicht.
Aber das klingt ja sehr wissenschaftlich, immer diese Kontextbezogenheit, oder? Man muss immer alles erklären, man muss den Plot auserzählen und so weiter. Das ist ja auch in der Wissenschaft so. Du kannst in der Wissenschaft ja auch nicht einfach so Behauptungen hinstellen, sondern du musst natürlich ganz genau erklären, wie du dazu kommst und worauf sich die beziehen und hin und her. Und ein bisschen ähnlich klingt das so, wenn du sagst, dass im deutschsprachigen Raum die Literatur oder die Lyrik immer versucht, möglichst viel auszuerzählen.
Ach so, naja, was die Lyrik im deutschsprachigen Raum gerade versucht, darauf bin ich gar nicht eingegangen, aber die Literatur ist im deutschsprachigen Raum insgesamt eher erzählend geworden. Die Lyrik spielt ja nicht mehr so eine große Rolle und die wie früher, und also auf jeden Fall nicht wie in Tschechien. Und ich wollte vor allem hervorheben, was das Interessante an Macher für die deutschsprachige Literatur ist, also das sind die Bilder. Und wie der Macher jetzt in Tschechien rezipiert wird, das ist eine andere Sache. Also es mischt sich alles. Er wird weiterhin, also er wird in der Schule natürlich unterrichtet und auswendig gelernt teilweise, was fein ist. Andererseits natürlich führt das oft dazu, dass die Schülerinnen und Schüler dann eine leichte Aversion gegen ihn entwickeln. Bei unpassendem Unterricht. Und gleichzeitig wird er schon auch verkitscht. Also dieser Film zum Beispiel ist dann, ja, dieser Film, der da erschienen ist, der ist ein Beispiel dafür, wie man ihn verkitschen kann. Was auch interessant ist, der Macher hat einen Vorgesang zu dem Mai geschrieben, der meiner Ansicht nach und der Ansicht vieler, also auch Spezialisten nach, eine Parodie ist auf so nationalistische Lieder. Der handelt davon, dass die Tschechen ein gutes Volk sind. Vor allem. Und ich habe diesen Vorgesang nicht aufgenommen in meine Übersetzung, weil er mühsam zu übersetzen wäre, weil der so volkstümliche, sehr einfache Reime hat und die machen immer Probleme, weil es schwer ist, so primitive Reime zu übersetzen in eine andere Sprache. Und gleichzeitig würde das dann zu unglaublichen Problemen führen, das Nachwort müsste 20 Seiten länger sein, weil man das erklären müsste und so weiter. Und dieser Vorgesang, der wird von vielen Leuten als das angesehen, was er mit ziemlicher Sicherheit ist, nämlich als einerseits Parodie und andererseits als etwas, was er halt vor das Gedicht gesetzt hat, um irgendwie diesen tschechischen nationalistischen Literaturkritikern irgendwas zu bieten, was ihnen gefallen könnte. Und sie dabei gleichzeitig zu verarschen. Aber gleichzeitig gibt es dann aber Aufnahmen fürs Radio, wo dieser Vorgesang gelesen wird, als wäre es die höchste Dichtung, die es überhaupt gibt, mit so einem schmalzigen Unterton. Und dabei ist das einfach so in solchen vierhebigen Trochäen, also die Tschechen sind ein gutes Volk und so geht es die ganze Zeit dahin. Es hört sich überhaupt nicht an wie der Mai selber und es ist einfach so ein Schlachtruf, Volkslied, Gedicht, ja.
Das heißt, das klingt ein bisschen so, als wollte er damit der Zensur im Vorfeld ein bisschen Wohlwollen stimmen.
Da muss man unterscheiden zwischen der Zensur, das war nämlich die österreichische Zensur, und den tschechischen Literaturkritikern. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe,
Ah.
die ganz unterschiedliche Anliegen hatten. Also die österreichische Zensur, die wollte ja gerade nicht, dass es nationalistisch wird, während die tschechischen Kritiker genau das aber verlangt haben. Und beide hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Literatur zu sein hat. Ja. Und Macher hat eben versucht, das mussten wohl alle machen in der Zeit, irgendwie einen Spagat zu machen, wie man selber etwas Gutes macht und trotzdem irgendwie halbwegs positive Kritiken bekommt, ohne die es ja nicht geht, und damals wie heute, und gleichzeitig vor allem aber auch durch die Zensur kommt. Er war mit diesem Zensor, war er allerdings in gutem Kontakt, und er hat vorher schon gewusst, dass es wahrscheinlich durchkommen wird. Und er musste irgendwelche Veränderungen durchführen, aber man weiß nicht, welche Veränderungen es waren. Werden vermutlich keine starken gewesen sein.
Du hast ja das Buch bereits 2012, also den Epos bereits 2012 übersetzt, jetzt, glaube ich, noch einmal was korrigiert und nochmal überarbeitet die Übersetzung. Generell, worin liegt eigentlich oder worin lag die Schwierigkeit oder die Besonderheit für dich in die Übersetzung dieses tschechischen Epos ins Deutsche?
Ich wollte es schon sehr lang übersetzen, schon seit der Pubertät mehr oder weniger, weil ich es meinen Mitschülerinnen und Mitschülern irgendwie nahebringen wollte.
Und weil du romantisch bist.
Ja, genau, und weil ich auch mit diesen surrealistischen, aber poetisch-surrealistischen Gedichten aus Tschechien irgendwie aufgewachsen bin. Und am deutschsprachigen Gymnasium konnte ich diese Begeisterung mit meinen Freunden einfach nicht teilen, weil die Übersetzungen oft nicht wirklich zufriedenstellend waren, die es da gab. Deswegen hatte ich es also schon lang vor, es zu übersetzen. Natürlich ist die größte Herausforderung, dass man erstmal lernen muss, auf Deutsch zu schreiben. Also habe ich mal anfangen müssen, Gedichte zu schreiben und mit Versmaßen zu experimentieren und zu schauen, wie man einen Rhythmus hinkriegt, der so ist wie in meinen tschechischen Lieblingsgedichten. Also ich habe eigentlich tschechische Gedichte in meinen deutschen Gedichten nachgeahmt. Und so habe ich irgendwie zu schreiben gelernt. Naja, und die Schwierigkeit bei der Übersetzung von Macher ist auf jeden Fall, ist natürlich, dass es ein Gedicht ist, das gereimt ist und das in Versmaßen ist und das sehr, sehr starke Bilder hat. Und jetzt gibt es schon neun, also meine Übersetzung ist die neunte vollständige. Und die bisherigen Übersetzungen haben die Versmaße in reine Jamben gebracht. Im 19. Jahrhundert wurden sie erweitert noch um einen Fuß. Also da wurden dann die vierhebigen Jamben zu fünfhebigen Jamben. So hatten die Übersetzer mehr Platz und konnten dann in einer recht schönen Sprache übersetzen. Allerdings wurde das Tempo dadurch völlig verändert. Und das Problem ist, bei dieser Übersetzung in reine Jamben, in denen Macher nämlich nicht schreibt, dass sich dann das ganze Gedicht anhört wie eine Nähmaschine. Also vollkommen gleichmäßig, die ganze Zeit, über 800 irgendwas Verse. Und das andere Problem ist, dass die reinen Jamben natürlich auch sehr einschränkend sind. Das heißt, die Übersetzer müssen dann oft die Wortstellung komisch verändern oder andere Sachen machen, die dem Deutschen schaden. Und sie können nicht präzise übersetzen. Und die Übersetzung leidet darunter. Und das, was ich gemacht habe, war, dass ich die Versmaße von Macher einfach übernommen habe. Und die verschiedenen Varianten der Versmaße, die er hat.
Und auch die Tempi, er hat ja dadurch auch ganz andere verschiedene Rhythmen erzeugt, er hat das Tempo reduziert, verstärkt, er hat ja Stimmungen damit ausgedrückt mit diesen
Ganz
Wechseln.
genau, 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 genau. Das ist ganz wichtig, weil er das nicht willkürlich macht, genau, dass er diese Varianten verwendet, sondern bestimmten Passagen dann einen bestimmten Duktus verleiht. Also diese Stelle, die wir vorher gelesen haben, die ist in Alexandrinen, die regelmäßig sind, aber die eine Besonderheit haben, nämlich dass jeder Halbvers mit einer Betonung beginnt und endet. Und da habe ich zum Beispiel das Versmaß so übernommen, wie es ist. Das war einschränkend und natürlich schwierig. Andererseits hat er diese vierhebigen Jamben, die in verschiedenen Varianten vorkommen. Und diese verschiedenen Varianten, die kündigt er gleich in den ersten vier Versen an. Also die ersten vier Verse lauten: Es war Spätabend, 1. Mai, abends der Mai. War Liebeszeit. Das Täubchen rief zu lieb herbei, der Föhrenhain duftete weit. Also, da haben wir: Es war Spätabend, 1. Mai, das ist einfach jambisch, ganz normal. Dann hat man aber abends der Mai war Liebeszeit. Da beginnt es mit einer Betonung der Vers. Das ist noch nicht sehr ungewöhnlich, aber das ist auch eine Variante. Und dann haben wir die Variante, wo das Ganze zu so zwei Daktylen aufgelöst wird. Der Föhrenhain duftete weit. Und das ist eine Variante, die natürlich den Rhythmus super bricht und sich großartig als Klausel eignet. Und wenn man diese Freiheiten also übernimmt, dann kann man viel genauer übersetzen und hat dann auch genug Freiraum, um schöne Bilder zu machen und um insgesamt auf den Klang zu achten.
Mit diesem Hintergrundwissen hoffe ich, dass die Leser und Leserinnen nicht nur die Romantik herauslesen können und die schönen Bilder, sondern tatsächlich auch die Qualität deiner Übersetzung erkennen, die in diesem Epos drinnen steckt, in diesem Buch. Eines müssen wir noch ganz kurz erwähnen, auch wenn die Zeit so gut wie um ist, aber es gibt doch wunderschöne Illustrationen in dem Buch von Antonín Schiller. Und vor allem bemerkenswert ist ja dieses Porträt am Anfang.
Ja, genau, danke, dass du das noch erwähnst. Antonín Schiller ist mein Blutsbruder aus der Kindheit und er ist ein Prager Bühnenbildner. Wir haben gemeinsam einen Film gedreht und überhaupt viele Sachen gemacht. Und ich bin sehr froh, dass er die Illustrationen gemacht hat. Das Porträt am Anfang des Buches, also das ist deswegen ein bisschen außergewöhnlich, weil es Macher nicht als einen weichen, zarten Romantiker zeigt, sondern als so einen wirklich Räuber und einen ziemlich kräftigen, testosterongeladenen Kerl, der er tatsächlich war. Also er ist mit 26 nicht irgendwie an Anämie gestorben so oder so, sondern daran, dass er sich überschätzt hat und bei einem Brand mitgeholfen hat und dann noch das Löschwasser, das aus der Kanalisation stammte, getrunken hat und so. Also, und das, was die Surrealisten an ihm auch sehr gern hatten, das waren seine intimen Tagebücher, in denen er seine Liebschaften sich notiert hat. Er war ein also kräftiger und wilder Typ auf jeden Fall. Und dieses Porträt vom Antonin zeigt das ein bisschen, ja.
Ja, herzlichen Dank, André Zickern, für das Gespräch und auch die kurzen Leseteile, die du aus Mai vorgetragen hast. Mai, ein romantisches Liebesepos, lautmalerisch übersetzt von dir aus dem Tschechischen ins Deutsche, erschienen in deinem Ketos Verlag. Karel Jinek Macha, ein durch und durch interessanter Dichter aus dem 19. Jahrhundert, der vermutlich fast zum Club der 27er zählen könnte, mit vielen anderen Berühmtheiten heutzutage. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, wir hören uns bald wieder oder sehen uns wieder mal physisch wieder bei einem Gespräch, André.
Ja, das war schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Senza pretesa di voler strafare, io dormo al giorno 14 ore, anche per questo nel mio rione. Godo la fama di fannullone, ma non si sdegni la brava gente se nella vita non riesco a far niente. Tu vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi. Tu reciti una parte fastidiosa alla gente, facendo della vita una commedia divertente. Ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento. Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portare le catene. Ti diedero lavoro in un grande ristorante a lavare gli avanzi della gente elegante, ma tu dicevi il cielo è la mia unica fortuna e l'acqua dei piatti rispecchia la luna. Tornasti a cantar storie lungo strade di notte, sfidando il buon umore delle tue scarpe rotte. Non sono poi quel cagnaccio malvagio, senza morale, straccione e randagio, che si accontenta di un osso bucato, con affettuoso disprezzo gettato. Al fannullone sa battere il cuore, il cane randagio ha trovato il suo amore. Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. E la tua dolce sposa consolò la sua tristezza, cercando fra la gente chi le offrisse tenerezza. È andata via senza fare rumore, forse cantando una storia d'amore. La raccontava ad un mondo ormai stanco, che camminava distratto al suo fianco. Lei tornerà in una notte d'estate, l'applaudiranno le stelle incantate, rischiareranno dall'alto i lampioni, la strana danza di due fannulloni. La luna avrà dell'argento il colore, sopra la schiena dei gatti in amore.
Herzlich willkommen, Lucia Leidenfrost. Abseits der Leipziger Buchmesse, die uns hier abgesagt hat, trotzdem umso schöner, dass wir uns so kurzfristig hier in Wien treffen konnten. In diesem Sinn, herzlich willkommen bei Literradio.
Danke.
Ich darf dich gleich zu Beginn als Einstimmung auf das Buch Wir verlassenen Kinder, der Roman, der bei Krämer und Schere erschienen ist, gleich um eine kleine Sprachprobe bitten.
Ja, sehr gerne. Wir umarmen uns zum Abschied, stecken nach der Umarmung unsere Hände in die Hosentaschen, als würden wir so die Berührung von Mutters Rücken und Vaters Schultern in den Händen behalten können. Wir spüren noch den Druck ihrer Körper auf unserer Brust. Jetzt steigen sie ins Auto, jetzt startet der Motor, jetzt fahren wir los. Mutter winkt aus dem offenen Fenster. Der Schotter spritzt, weil es Vater immer so eilig hat. Wir winken ihnen nach. Jetzt verschwinden die Eltern um die nächste Kurve. Wir stehen trotzdem da und winken noch immer. Jetzt hören wir das Auto schon nicht mehr. Großmutter hat sich umgedreht, geht zurück zum Haus. Kommt jetzt, ruft sie von der Haustür. Immer noch stehen wir da. Wir warten darauf, dass das Auto zurückkommt, dass die Eltern umkehren, uns mitnehmen oder sagen, nein, Kinder, wir bleiben bei euch, ein Leben ohne euch, das schaffen wir nicht. Wir werden uns in die Küche setzen und wie jeden Tag Suppe schlürfen und der Vater wird Gelegenheitsarbeiten annehmen und wir werden glücklich sein. Nicht nur so ein bisschen wie früher, sondern richtig glücklich. Denn es gibt nichts Schlimmeres, sagte der Vater vor einem Jahr, als die eigene Familie hinter sich zu lassen. Manche von uns haben die Hoffnung aufgegeben, das spüren wir, wie sie ihre Schultern hängen lassen, wie sie ihre Füße auf den Boden setzen, wie sie sich nicht mehr nach dem Auto umsehen. Jetzt ist es sehr ruhig, kein Motorengeräusch, kein Knirschen auf dem Schotter, nicht einmal die Großmutter hantiert in der Küche. Dort, wo die Eltern mit dem Auto um die Kurve gebogen sind, flirrt die Luft. Der Großvater erschlägt eine Bremse auf seinem Unterschenkel, das klatscht, dann ist es wieder still. Auch er dreht sich um und geht zum Haus. Wir stehen allein da, sehen noch immer in die Kurve und können es nicht glauben. Unsere Eltern haben nicht einmal versucht, uns zu versprechen, dass sie uns mitnehmen werden.
Tja, an diesem Punkt spürt man trotzdem noch, neben der Unglaublichkeit der Kinder, dass sie vermutlich immer noch die Hoffnung in sich tragen, dass die Eltern irgendwann zurückkommen und dass aus diesem namenlosen Dorf, an einem namenlosen Ort, nicht einfach nur ein Dorf mit Alten und Kindern zurückbleibt, oder?
Ja, also die Kinder, ich glaube, das zieht sich eigentlich durchs ganze Buch, dass die Kinder irgendwie immer darauf warten, dass wieder jemand zurückkommt.
Trotzdem entwickelt sich dann eigentlich fast eine Dystopie, möchte ich sagen. Mhm. Wie geht es dann jetzt eigentlich weiter, so um nicht so viel zu verraten?
Ja, also die Kinder sind jetzt alleine in diesem Dorf und also es gibt auch keine Schule mehr, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass diese Struktur für die Kinder auch wegfällt. Und dadurch ist ihnen zum einen recht langweilig und zum anderen ist es auch so, dass sie merken, dass es irgendwie keine Regeln gibt, weil die wenigen Alten, die es noch gibt, also die wenigen Großeltern und andere Alte, die schaffen diese Kinderschar von diesen 19 Kindern eigentlich gar nicht irgendwie zu bändigen sozusagen. Und dadurch, dass auch nicht mehr alle Kinder Großeltern haben, müssen die auch viele Aufgaben übernehmen, die Kinder eigentlich nicht übernehmen müssen normalerweise, wie kochen, putzen, die Geschwister versorgen, die kleiner sind. Die Kinder beginnen dann irgendwie so eigene Strukturen aufzubauen, eigene Regeln aufzubauen. Und es gibt ein Kind, die Mila, und die Mila, die merkt diese Regeln und die Regeln gefallen ihr überhaupt nicht. Und die sondert sich dann von dieser Kinderschar ein bisschen ab und ist dann mehr auf sich gestellt. Und ja, das gibt natürlich auch Konflikte mit den anderen Kindern dadurch.
Und grundsätzlich sind die Kinder ja immer so eine namenlose Gruppe aus einer Schar von zu Beginn 19 Kindern. Und trotzdem gibt es eben diese zwei Ausreißer. Das eine ist eben die Mila, die du schon erwähnt hast, die eigentlich, glaube ich, das älteste Mädchen im Dorf ist. Ja. Und den Juri, den ältesten Jungen im Dorf.
Ja, genau.
Die, glaube ich, an dem Zeitpunkt, wo das Dorf verlassen wird von den Erwachsenen, von den Eltern, schon an einem Punkt sind, wo sie die Verantwortung auch schon mittragen, wo sie schon ein anderes Gespür und eine andere Sozialisation auch erfahren haben, oder?
Ja, genau. Also die Mila ist... Nicht nur, weil sie sich der Kinderschar auch entfernt, so ein ungewöhnliches Kind in dieser Kinderschar. Also sie sind die Ältesten, Juri und Mila, das ist das eine. Aber Mila hat noch dazu auch einen Vater, hat aber viel früher als die anderen Kinder die Mutterrolle für ihre kleinen Geschwister übernommen. Und Juri hat auch eine kleine Schwester. Dadurch, dass er der Älteste ist, dadurch, dass die vielleicht auch wirklich schon viel länger diese Mutter- oder Vaterrolle ein bisschen einnehmen, wobei beim Juri das ja auch nicht so deutlich wird, würde ich sagen. Aber dadurch sind die beiden irgendwie ein bisschen herausgenommen, wobei der Juri ja immer in der Kinderschar bleibt. Also der...
So ein bisschen ist der Anführer
auch. Ja, genau. Sehr lange Zeit ist er der Anführer, genau. Ja. Also auf den auch alle hören, so mehr oder weniger und...
Das Dorf hat ja keinen Namen und es wird auch kein Ort genannt, außer dass man den Eindruck bekommt, dass es zuvor schon einen Krieg gab, weil es gibt doch dieses zerstörte Nachbardorf und das auch vermint ist und das Minenfeld dazwischen, vor dem immer gewarnt wird, dass man es nicht betreten soll. Aber eigentlich gibt es ja auch, wenn man es jetzt in die Realität, in die Gegenwart holt, schon konkrete Beispiele, die dem entsprechen. Man denke beispielsweise an Moldawien, wo viele Eltern zwecks Arbeit in den Westen gehen und ihre Kinder bei den Großeltern lassen. Oder auch in China haben wir das gleiche Beispiel, wo wirklich ganze Dörfer verlassen sind und wirklich nur mal ein paar wenige Alte und die auch überfordert sind mit der Rolle dort. Yeah. Also die Kinder verwahrlosen dort ja auch regelrecht. Hast du an das auch gedacht?
Eine Inspirationsquelle waren Dörfer in Moldawien und Bulgarien und also selbst in Europa gibt es so Dörfer, das, was man eigentlich ja überhaupt nicht denken würde. Dann gibt es aber auch so Kinderbanden, Babygangs nennen sich die, in Neapel zum Beispiel. Also das sind zwar Eltern da meistens, aber die sind selbst so verwahrlost, dass die eigentlich überhaupt, also die können sich nicht um die Kinder kümmern. Also es waren so mehrere Inspirationsquellen sozusagen. Die in China und in Moldawien, das ist, glaube ich, das Präsenteste irgendwie noch. Kennt man irgendwie auch aus den Medien. Und so bin ich eigentlich auch auf das Thema gestoßen, also dass ich da Features gehört habe.
Eine zweite Inspirationsquelle, die einem natürlich sofort einfällt, das ist Goldings Lord of the Flies, würde ich meinen.
Ja.
Kanntest du den Roman?
Ich habe ihn tatsächlich nicht gekannt, nein.
Also, ehrlich?
Ja. Nein. Während ich dann das Buch geschrieben habe, ist natürlich, sind Leute auf mich zugekommen und haben das, also wenn ich mit denen gesprochen habe, was ich gerade mache, dann habe ich immer gesagt, ich lese das jetzt auf gar keinen Fall, weil das vielleicht dann irgendwie so einen Einfluss haben würde, den ich nicht unbedingt haben möchte. Und bis jetzt bin ich auch noch nicht dazu gekommen.
Tatsächlich gibt es sehr viele Analogien. Auch dort gibt es dieses Abdriften in diese Gewaltbereitschaft. Und ich habe dann auch so ein bisschen nachgelesen, wie dieses Buch bis heute rezipiert wird. Und da ging es auch immer wieder auch um diese Fragen, hat die Menschheit so etwas wie einen angeborenen Hang zur Gewalttätigkeit unter bestimmten Voraussetzungen? Wie würdest du das sehen?
Ich glaube eigentlich nicht. Das ist sehr schwierig. Aber also die Kinder verrohen ja nur dadurch, dass es niemanden gibt, der ihnen das irgendwie anders zeigen könnte. Und Es gibt von Janusz Korczak, der hat ja im Waisenhaus im Warschauer Ghetto hat er ein Waisenhaus gehabt und der hat das eigentlich die Kinder sehr frei leben lassen, wollte mit ihnen Demokratie einführen in diesem Waisenhaus. Also die wollten abstimmen und die Kinder sind dann so gekommen mit Bestrafungen, also wenn jemand die Gesetze, ihre Gesetze nicht eingehalten haben. Und da ging so weit, dass die Kinder Todesstrafen gefordert haben. Und ich glaube, dass Kinder immer das auch widerspiegeln, was ihnen widerfährt. Das hängt von der Umgebung ab, was gemacht wird sozusagen. Und
tatsächlich wird ja auch in deinem Buch beschrieben, dass die Kinder eigentlich schon die eine oder andere familiäre Gewalterfahrung gemacht haben.
Ja, genau.
Also wäre eigentlich das, was sich später dann entwickelt, wo die Kinder durchaus da so sehr, sehr drastischen Regeln und Disziplinierungen greifen, einfach nur eine erlernte Sache? Also du glaubst schon, dass es tatsächlich möglich ist, dass Kinder ohne irgendeine Vorsozialisation tatsächlich sowas wie Gemeinschaftlichkeit und Solidarität automatisch
Nein, das glaube ich nicht, dass Kinder das können. Okay. Ich glaube nicht, dass Kinder das können, weil ich glaube, dass Kinder das brauchen, dass sie geliebt werden und dass sie möglichst behütet aufwachsen. Aber wenn das nicht, und das ist in unserer Welt, wenn man sie alleine stellt, ist es nicht möglich eigentlich.
Ja.
Und Kinder brauchen eben auch sowas wie, dass sie was zu essen bekommen, wenn sie hungrig sind. Und man kann nicht verlangen von einem 6-jährigen oder einem 4-jährigen Kind, dass es sich selbst drum kümmert. Und dadurch werden die Kinder auch natürlich irgendwie sehr streng, und weil sie plötzlich merken, okay, ich muss aber essen am Abend, weil sonst gehe ich hungrig ins Bett und das ist nicht schön irgendwie. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Kinder von schlecht sind.
So, also dass es genetisch bedingt ist.
Dass es genetisch bedingt ist, genau, dass sie schlecht sind, sondern ich glaube, dass es für Kinder ist es wichtig, Personen zu haben, die ihnen das geben, was sie brauchen. Und wenn das alles gut klappt, dann glaube ich auch, kann was Gutes entstehen. Wenn das aber nicht gegeben ist, dann glaube ich schon, dass die Kinder mit eigenen Ideen kommen, die nicht unbedingt gut sein müssen. Und wenn die Welt dann noch dazu auch nicht so gut ist, dann glaube ich, kann das schnell kippen in was. Also das ist ja auch bei Erwachsenen so, das sieht man ja überall andauernd eigentlich in der Welt, ja.
Eben, also man braucht ja nicht zu glauben, dass das jetzt rein nur bei den Kindern in deinem verlassenen Dorf so ist oder jetzt in einem anderen Roman, sondern dass tatsächlich, wenn man sich die Gesellschaft ansieht, dass sehr viele Erwachsene, vor allem sehr viele Verantwortungstragende, eigentlich sehr infantil reagieren, wenn man es jetzt umlegen würde, oder?
Ja.
Du hast zwar noch eine zweite Stelle vorbereitet, aber die passt noch nicht wahrscheinlich.
Ich würde gerne eine Stelle vorlesen, die so, also die Kinder haben ja auch so viel Angst irgendwie. Also die sind alleine und wissen nicht, was sie zu tun haben. Und also Mila, dieses Mädchen, das sich da aus der Kinderschar löst, die hat auch ihre Regeln. Zum Beispiel eine der Regeln ist, sie sagt, die Leute kommen eh nicht mehr nach Hause, also darf ich auch in die Häuser gehen und mir das nehmen, was ich brauche. Mhm. Das ist sozusagen Milas Regel. Und die Kinder, auch dadurch, dass sie immer die Hoffnung haben, die kommen wieder, sind da sehr stark dagegen. Und vielleicht
aber auch aus Angst vor den Repressalien, wenn die Eltern...
Ja, natürlich, ja genau. Also es ist so auch wieder ambivalent.
Genau.
Aber da könnte ich eine Stelle vorlesen, so kurz bevor Mila erwischt wird von den Kindern.
Wobei, da finde ich es ja noch interessant, weil das jetzt auch gefallen ist, stellt sich dann ja auch die Frage zu dem, was wir vorhin gesprochen haben, ob Angst und Hoffnungslosigkeit immer so ein Nährboden auch für Gewalt oder automatisch immer ein Nährboden für Gewalt ist, oder?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Also das sieht man auch nicht nur bei Kindern, würde ich sagen. Ja. Wir haben uns auf die Lauer gelegt. Wir haben uns in die Büsche geschlagen und wir haben uns in den Gräben neben der Straße mit Blättern überhäuft und uns eingegraben. Wir haben uns unsichtbar gemacht, wir haben uns verstellt und versteckt, wir können so tun, als gäbe es uns gar nicht mehr. Und manchmal glauben wir selbst, dass wir verschwunden sind. Wenn wir die Hände vor die Augen halten, wenn wir ins Wasser tauchen und so lange unter der Oberfläche bleiben, bis unsere Köpfe fast blau sind. Wenn wir das Tuten des Besetztzeichens durch den Hörer hören und keine Antwort auf unsere Nachrichten bekommen. Wenn wir in der Nacht in unseren Häusern liegen und es draußen so still ist, dass wir nur die Geräusche der Tiere hören und uns das Geräusch unseres eigenen Atems erschrickt. In diesen Momenten sind wir schon fast sicher, dass wir eines Tages verschwinden werden. Dass das Dorf und wir mit dem Dorf nicht mehr hier sein werden, dass die Häuser zuerst nur ihre Farbe verlieren, dass der Frühling einmal ausbleiben wird und dann der Sommer, dass unsere Haut durchsichtiger werden wird, dass man unsere Adern erkennen wird darunter, dass die Kühe keine Milch mehr geben werden und kein Auto mehr funktionieren wird, das uns fortbringen würde. Und selbst die Stalltüren werden nicht mehr quietschen und die Vögel werden aufhören zu singen. Eines Tages wird es alles nicht mehr geben hier. Es wird langsam sein, dass wir verschwinden. Wir werden es fast nicht merken. Irgendwann sind wir alle nicht mehr hier. Wir nicht, unsere Geschwister nicht und das Dorf nicht und die Tiere nicht. Nichts mehr wird von uns übrig sein. Nicht einmal ein verlassenes Dorf mit Löchern in den Häuserwänden und zerstörten Dächern. Wenn man dann durch den Wald fährt, durch den man in unser Dorf kommt, wird der Wald nur kurz lichter werden und die Leute werden ein seltsames Gefühl bekommen, wenn sie diese Lichtung sehen, während wir sie über diese Lichtung hinwegfahren. Dann wird der Wald wieder dichter werden und das Gefühl, als würde hier etwas fehlen, wird verschwinden und es wird nicht einmal mehr eine Erinnerung sein. Bisher versuchen wir, unser Leben aufrecht zu erhalten und dazu gehört es auch, dass wir unsere Gesetze einhalten. Es riecht nach Erde und feuchtem Gras, es kitzelt uns an den Wangen. Wo du nur steckst, fragen wir uns, warum du so lange brauchst heute. Ob du etwas ahnst davon, dass wir hier liegen und darauf warten, dass du wieder in das Haus gehst. Auch wir stellen uns vor, in die Häuser zu gehen. Wir denken darüber nach, wie es dort riecht und was zurückgelassen wurde. Wie es wäre, wenn wir etwas mitnehmen würden aus diesen Häusern. Vielleicht eine Tasse, in die uns einer der Erwachsenen Kakao eingeschenkt hat, oder eine schöne Haarspange, die noch wie zufällig hingeworfen auf dem Brett unter dem Spiegel im Bad liegt. Oder vielleicht auch nur ein Stück Faden. Niemand hat es bisher gewagt und vor allem hat niemand Kleidung mitgenommen und den Schwestern angezogen. Heute ist der Tag gekommen, wir werden sie zur Rede stellen. Sie wird bestraft werden müssen, Mila ist uns schon einmal enttäuscht. Hat schon einmal das Glück gehabt, dass wir sie entkommen ließen. Wir wollen sie wieder zurück. Sie war es immer, die mit den weinenden Kindern am Ende unserer Schar ging. Sie konnte uns trösten, indem sie Blümchen für uns pflückte und uns erzählte, wie sie heißen und wie sie schmecken. Manchmal durften die Kleinen auch mit zu Mila gehen und bekamen etwas zu essen. Heute lauern wir ihr auf. Heute wird sie büßen. Wir dulden keine Räuber, Verräter und keine Diebe in unserem Dorf. In unseren Händen halten wir Messer und Kohlepulver. Mila. Mila zittert. Der gelbe Schuh liegt ein paar Meter weiter in der Pfütze. Der Wind und der Regen peitscht Mila. Sie bückt sich und hebt ihren Kleiderhaufen auf. Sie drückt die nassen Sachen an sich. Es ist zu kalt für Herbst. Es gab eine Zeit, da verstand Mila nicht, warum Erwachsene über das Wetter reden. Mila zieht ihre Jacke aus dem Haufen. Sie legt sie sich um die Schultern. Diebin, sagten sie, da standen sie und bildeten einen Kreis. Da sagte niemand etwas davon, wie kalt es ist. Juri war der Erste, der sich umdrehte und zurück ins Dorf ging. Mila schlüpft in ihre Schuhe. Ihre Füße sind nass und kalt, in der Entfernung sieht sie das Dorf. Aus den bewohnten Häusern steigt Rauch. Mila zieht es zu den verlassenen Häusern. Sie weiß, wo sich die Schlüpfelöcher befinden, wie man die Arme verrenken muss, um durch ein Loch hindurch den Schlüssel zu drehen, der noch in der Hintertür steckt. Mila steht da, schaut auf das Dorf und fragt sich, wo ihre Wut bleibt, ihre Scham, warum sie gar nicht weinen muss. Sie hat aufgehört zu zittern. Sie spürt nur noch die Kälte, die sich in ihre Haut frisst und brennt. Vielleicht ist es das Erwachsenensein, hier zu stehen, gedemütigt und dabei nichts zu fühlen. Nichts von dem, was Mila erwartet hätte. Zuerst diskutierten sie nur. Mila sagte, niemand mehr braucht die alten Sachen, am wenigsten die Annie, sie kommt nicht mehr. Sie kommen wieder, sagte eine. Sie werden wiederkommen und dann hast du sie bestohlen. Niemand ist wiedergekommen. Manche Häuser sind seit Jahren ungeheizt und der Schimmel schleicht die Wände hinauf. Der Himmel über dem Dorf ist voller blecherner Vögel. Die Straße ist aus Schotter und die Häuser sind mit Wellblech geflickt. Niemand will zurück in dieses Dorf. Mila spuckt auf den Boden. Wer? Fragte Mila aus der Mitte des Kreises in den Kreis der Kinder, ist denn wieder zurückgekommen? Deine Mutter? Sie zeigte auf Juri. Oder deine Eltern? Sie sah einen anderen an. Sind sie nicht seit 7 Jahren fort? Du kannst dich gar nicht mehr an ihre Gesichter erinnern, so klein warst du, als sie gingen. Wer ist denn jemals wieder zurückgekommen von denen, ha? Sie kommen wieder und holen uns. Sie haben es uns versprochen, sagten die Kinder. Dieses Versprechen brechen sie nicht. Mila lachte. Sie standen alle im Regen. Mila war zuerst vor ihnen davongelaufen, als sie aus Annis Haus geschlüpft war, mit den gelben Schuhen in den Händen. Hinter dem Dorf hatte sie nicht mehr weiterlaufen können und war stehen geblieben. Alle kamen nacheinander bei ihr an, auch Juri und Milas Schwestern. Die Kinder hielten Mila zuerst noch fest, Als sie nicht versuchte, sich loszureißen, ließen sie sie los. Da stand sie nun im Kreis um sie herum, ihr Lachen war verhallt. Sie konnte den Hass in ihren Augen sehen. »Gehen wir zurück«, sagte Juri, »es ist kalt.« »Bist du auf ihrer Seite?«, fragten sie, und ihre Augen fixierten Juri. »Pff«, machte er und vermied es, in Milas Richtung zu schauen. »Pff«, machte Juri wieder, sah sich die Kinderschar um und legte nach. »Uns fällt auch etwas Besseres für dich ein.« Er lachte laut. Mila spürte ihre Wut, ihre Angst. »Da!« Sie schleuderte die gelben Schuhe von sich, traf fast eines der kleinen Kinder am Kopf. »Auch wenn Anni so oder so nicht mehr kommt.« Und Mila ging los, wollte durch die Kinderschar hindurchbrechen, zurück ins Dorf, in die Küche, in ihr Bett mit den Büchern. Der Kreis der Kinder schloss sich, wurde zu einer bunten Mauer, die sie zurück in die Mitte stieß. Diebin bleibt Diebin. Da standen sie, wieder in der Mitte des Kreises, versuchte noch einmal zu entkommen, schaffte es fast zwischen zwei kleinen Kinder hindurchzustüpfen. Da rissen die Kinder sie an ihrer Jacke, hielten sie am Rock fest, dass er hinunterrutschte. Mila zog ihn schnell wieder hoch. »Ausziehen«, riefen die Kinder. »Damit wir wissen, dass du keine anderen Dinge gestohlen hast«, sagten sie. »Damit du es nie wieder tust«, sagten sie. »Es ist kalt«, sagte Mila. »Sie hat doch eh noch nichts zum Wegschauen«, lachten sie. Ein kleines Kind zog wieder an ihrem Rock. »Mila«, sagte die Schwester ängstlich, »tu doch, was sie sagen.« »Du bist still, verstehst doch noch nichts«, zischte Mila. »Sie hat Angst«, sagten sie. »Sie gibt es zu. Sie ist eine Diebin. Vielleicht hat sie auch Geld aus einer Kasse gestohlen. Woher hat sie sonst die schönen Röcke, die wie neu sind?« »So kommst du uns nicht davon«, sagten sie. Mila spuckte auf den Boden. Sie zog sich die Jacke aus, spürte den ersten Tropfen auf ihrer Haut am Hals. Mila sah, wie die Schwestern schluckten, als sie ihren Pullover auszog. Mila war erstaunt darüber, dass sie nicht kalt wurde mit den nackten Armen. »Weiter«, sagten sie. »Es regnet«, sagte Mila. Der Kreis wurde enger.
Was an dieser Stelle, finde ich, auch interessant ist, dass man in der Person von Mila irgendwie auch so ein bisschen davon erfährt, was es eigentlich bedeutet, erwachsen zu sein und was damit eigentlich auch an dass es überhaupt nichts Schönes daran gibt, dass die Erwachsenen genauso unfähig waren, dass es ja auch Gründe gab, warum sie aus dem Dorf weggegangen sind. Und Mila scheint auch durch ihre Erfahrungen bisher mit dem frühen Tod der Mutter und so weiter, eigentlich schon in diese Welt hineingeschnuppert zu haben und ein ganz anderes Verständnis oder auch eine Art von Resignation auch erfahren zu haben, oder?
Ja, also wenn man sich das irgendwie vorstellt, vielleicht muss ich es konkreter machen. Also, es gibt so aus Moldawien so eben so Geschichten, dass die Leute wirklich, also Moldawien ist ja nicht in der EU zum Beispiel, und dass die Leute wirklich glauben, ich fahre jetzt irgendwie nach Italien und bin da 2 Wochen und dann habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung und dann suche ich eine Wohnung und wenn ich die Wohnung habe, dann habe ich relativ bald einen Job und
dann hole ich
die Kinder natürlich nach. Und dann ist es aber so, dass die illegal irgendwo sind und es klappt irgendwie nicht. Und dann denken die Eltern sich wahrscheinlich, besser wie auf der Straße zu schlafen ist es, wenn sie im Dorf sind. So irgendwie.
Es kommt wahrscheinlich auch die Scham des eigenen Versagens dazu, die ja auch oft nicht kundgetan wird. Die zu Hause sollen ja gar nicht wissen, dass ich es nicht geschafft habe.
Genau, das ist natürlich auch. Oder ich habe eine Dokumentation über eine chinesische Familie gesehen. Und die Eltern sind weggegangen deshalb, weil sie nicht Chinesisch, also die können nicht Chinesisch oder das Mandarin, das irgendwie.
Okay, die Amtssprache.
Die Amtssprache, genau, die dort in der Region gesprochen wird. Und die größte Angst dieser zwei Eltern war, oder dieser Mutter und dieses Vaters war, dass die Kinder nicht Mandarin lernen und dann auch nur so Hilfsjobs können wie sie selbst und dadurch wieder die Kinder nicht in die Schule schicken können und so weiter und so fort. Und also deshalb sind die in die Stadt gegangen, um den Kindern zu ermöglichen, dass sie Mandarin lernen. Also die Eltern sind ja auch immer in einer wahnsinnigen Zwickmühle. Und das ist, glaube ich, das, was Mila irgendwie schon, dadurch, dass ihre Mutter weg ist, also die ist tot, und die hat das wahrscheinlich schon viel früher begriffen wie die anderen Kinder, dass die Eltern auch irgendwie nicht anders können. Also weil der Vater hat sich, also Milas Vater hat sich sehr stark verändert nach dem Tod der Mutter.
Eben, du polarisierst ja in deinem Buch auch nicht wirklich. Also du wertest nicht im Sinne von, dass die Eltern die Bösen sind und letztendlich auch die Großeltern, weil die Großeltern behaupten ja nur, dass sie weggehen müssen. Aber dahinter stecken ja wieder ganz andere Dinge.
Ja.
Aber du polarisierst ja eigentlich nicht, obwohl die Kinder an sich schon sehr stark in Gut und Böse leben, oder?
Mhm. Ja, ich glaube, das ist was Einfaches, in Gut und Böse zu leben. Also vor allem für Kinder, das ist ja auch in Märchen oder so,
Genau.
gibt es immer die schlimme Hexe und Hänsel
Genau.
und Gretel. Ich als Autorin möchte eigentlich nicht irgendwie urteilen über meine Figuren. Ja, das ist mir eigentlich immer ziemlich wichtig,
Das schaffst du zwar, gleichzeitig platzt einem beim Lesen manchmal fast der Hals vor lauter Frust und Wut eigentlich auch, wobei man oft wirklich nicht genau weiß, will man jetzt die Kinder ohrfeigen, schütteln oder keine Ahnung, mit den Erwachsenen ins Gericht ziehen. Also man tut sich manchmal wirklich schwer, man weiß nicht, auf welche Seite man eigentlich stehen sollte.
Ja, das freut mich eigentlich sehr, weil ich glaube, also ich wüsste es auch nicht, auf welche Seite ich stehe. Also auch als Autorin, ich will denen alle irgendwie was geben, warum sie gehen. Also auch die Großeltern fliehen ja dann eigentlich vor den Kindern, weil sie es mit den Kindern nicht mehr aushalten. Und
Genau.
einerseits denkt man, wie können Großeltern das machen? Aber andererseits ist ihr Leben eigentlich bedroht von den Kindern und deshalb,
Genau.
ja, müssen sie gehen, ja.
Die Sprache, die du im Buch hast, ist eigentlich nicht infantil in dem Sinn, auch wenn sie sehr knapp, sehr reduziert ist. In einem Interview, das du mal zu deinem ersten Buch gegeben hast, gemeint, ich zitiere dich hier: Es gibt einen Unterschied zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort. Man muss nah an der Sprache sein, um Sätze möglichst fein zu schleifen. Trifft das auch auf die Sprache dir zu, diese wirklich reduzierte, knappe Sprache, die so viel offen lässt, dass man vom eigenen Horizont aus fast zu viel hineininterpretieren kann?
Ja, also das habe ich absichtlich so gemacht, dass die so knapp ist. Also zum einen, weil diese Kinderschar ja, um Kindern gerecht zu werden, müsste ich ja jedem Kind einen Namen geben. Und jedes Kind fühlt was anderes in dieser Kinderschar wahrscheinlich. Also da sind nicht alle einverstanden mit der Bestrafung von Namila. Aber als Schar funktionieren sie halt nur so. Und deshalb muss auch so meiner Meinung nach das Gefühl so weit draußen gelassen werden. Also vor allem bei dem Wir. Trotzdem kommen ja auch so Passagen wie das mit dem Verschwinden. Also dass sie Angst haben vor dem Verschwinden. Aber ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass die Kinder als Schar funktioniert und nicht als Individuum sozusagen. Ja, und die Mila ist da auch ein bisschen anders. Also bei der Mila gibt es ein bisschen mehr Fantasie.
Die war auch schon lang genug in der Schule.
Ja, genau, die war auch schon. Genau, die kann auch schreiben und lesen und so. Also die flüchtet sich ja auch in Bücher sehr gerne. Und genau, also es ist tatsächlich so, dass ich bei dem Buch auch ein paar Mal was umgeschrieben habe, tatsächlich. Also das
Weil du zu
um.
viele Worte
Ja,
benutzt hast?
genau. Weil ich bei den Kindern zu viel Gefühl reingelegt habe, zum Beispiel. Und dann hat auch meine
Okay.
Lektorin immer wieder gesagt, die Kinder müssen einfach funktionieren. Die müssen so wie
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 eine
ein Wagen
Maschine.
oder wie eine Maschine, einfach
Ja.
immer weiter,
Ja.
weiter, weiter. Und die Mila hat da ein bisschen ein Gegenstück. Und die Mila war auch ganz lange in der ersten Person geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert für mich. Aber durch das Wir, das ja auch eigentlich die erste Person ist, und aber halt Plural. Und dann hat es für mich irgendwie nicht so funktioniert, das ist ich und wir.
Ja.
Weil ist das ich, dann gehört es zum Wir oder nicht. Und dann war es irgendwie klarer, wenn man die Mila wirklich als Mila bezeichnet. Im ersten Buch habe ich ja hauptsächlich wirklich erste Person Singular gehabt. Da ist man natürlich noch viel genauer in der Figur drinnen und
Ja,
kann
ja.
mit den Gefühlen irgendwie noch mehr, also ist näher an den Figuren sozusagen. Das ist diesmal nicht so gewesen. Aber das war ja auch beabsichtigt, also das nach dem ersten Buch sowas zu machen.
Interessant fand ich auch die eine Stelle, wo du dann plötzlich Astrid Lindgrens Tomte Tummetott ins Spiel bringst.
Ja,
Wieso?
ja, da gibt es, also
Also
Tomte
den
Tum,
guten Geist
ja
quasi.
genau, ja, also die Kinder haben ja auch so gute Geister. Also ich glaube auch, es gibt ja die Stelle, wo sie sich auch von den Großeltern verabschieden und das sind auch sehr liebevolle Gesten von den Großeltern an die Kinder. Und also die haben nicht nur böse Geister sozusagen, sondern die haben eben auch das Traumfresserchen von Michel Ende kommt vor, das ja eigentlich auch ein guter Geist ist. Und sie haben auch eben Strategien, mit schlimmen Dingen auch umzugehen. Also auch wenn es die Strategie ist, wir reden einfach nicht mehr darüber, wenn was Schlimmes passiert. Aber also es gibt schon Strategien. Ja, Tomte Tummetott und das Traumfresserchen sind auch Dinge, die mich als Kind natürlich viel begleitet haben,
Auch
aber
getröstet haben.
auch, ja, also Tomte Tummetott auf jeden Fall. Das Traumfresserchen hat mich vielleicht auch ein bisschen, das war so eine Mischung aus Unheimlichkeit und Heimlichkeit. Ja.
Unheimlich ist natürlich ein gutes Stichwort. Leider sind wir schon am Ende der Zeit. Unheimlich ist tatsächlich und Beklemmung ist tatsächlich das Gefühl, das es auch bei mir hinterlassen hat, ein Buch zu lesen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Lucia Leidenfrost, Wir verlassenen Kinder, dein erster Roman, aber schon dein zweites Buch, das bei Krämeyer und Schere erschienen ist. Ja, ich hoffe, wir hören uns, sprechen uns wieder zu deinem dritten Buch dann.
Ja.
Und in diesem Sinne noch alles Gute. Vielen Dank.
Ja, danke.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Ihr hörtet Literradio on Air bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.